Servus miteinander. Folge Nummer 17 von Mir sind 4 und Torben Hoffmann ist zurück aus dem Urlaub. Du siehst erholt aus, behaupte ich jetzt einfach mal. Bist du erholt?
Bin ich einigermaßen, aber man kommt ja relativ schnell auch wieder in den Alltag rein. Deadline Day, dann Tage an der Sebener Straße. Aber der Urlaub war schön, 2 Wochen lang genossen und auch schön wieder zurück zu sein. Ja.
Das ist doch schön. Und Kerry ist eh immer erholt und treibt sich gerade beim DFB-Team in Herzogenaurach rum, richtig?
Richtig, damit auch schönen guten Tag von mir.
Mein Name ist Felix Fischer, das noch der Vollständigkeit halber und wir reden heute in der Folge unter anderem natürlich über das zumindest mal interessante Spiel beim FC Augsburg und vor allem aufs Thema Transfers. Einer kam noch, einer ging noch und wir ziehen Fazit zum Transferfenster. Auf geht's!
Mir sind 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Drei zu zwei war es am Ende ein Sieg beim FC Augsburg und ich würde sagen, aus einem Arbeitssieg, nachdem es lange aussah, wurde dann am Ende ein Zittersieg, also eben dieses knappe 3-2. Für mich war es persönlich überhaupt nicht überraschend, Kerry, wir haben vergangene Woche auch drüber gesprochen, dass sich der FC Augsburg gegen die Bayern gut präsentiert und kämpferisch eine gute Leistung bringt und es dann eben die Bayern für die Bayern schwer wird. Wie habt ihr denn das Spiel gesehen? Was ist euch aufgefallen? Kerry, vielleicht von dir erstmal.
Ja, das, was du auch gesagt hast, am Ende ist es schon so, gegen so eine Defensive dann auch zu bestehen, die aber auch mutig gespielt haben, die Augsburger, dann nach vorne, gerade Merk Kömür hat mir sehr gut gefallen, spannender Spieler, den wir sicher auch mit Blick auf die nächsten Wochen, Monate, Jahre auf dem Schirm haben sollten.
Sandro auch Wagner, jetzt für die U21 nominiert, ne?
Absolut, absolut. Sandro Wagner als Trainer, brauchen wir eh nicht drüber reden, der überstrahlt oder der überträgt die Energie auf seiner Truppe. Und die Bayern haben sich das Leben, muss man aber auch dazu sagen, extrem schwer gemacht durch wieder einmal mangelhafte Chancenverwertung. Ich erinnere mich an die Szene nach dem 3-0, Conny Leimer schön durchkombiniert, will da irgendwie lupfen, sicher nicht die schlechteste Variante, aber hätte auch den Finn Dahmen umkurven können. Ist jetzt auch kein Torjäger, wird er wahrscheinlich auch nicht mehr, aber er hat ein gutes Spiel gemacht. Trotzdem die Chancenverwertung, die muss einfach noch ernsthafter werden, wenn ich da auch an die erste Szene denke, nach 20 Sekunden, boah. Luis Diaz. Also,
wie macht er den denn nicht?
Es war schwerer, den nicht zu machen, als den zu machen. Auch in der zweiten Halbzeit die eine oder andere Situation gehabt, das zu Ende spielen. Aber es ist ja nichts Neues bei den Bayern, das hatten wir in der vergangenen Saison auch schon, mit anderem Personal zum Teil.
Er ist für dich, Torben, um vielleicht kurz bei Luis Diaz noch zu bleiben, also ich finde, er hat sich bisher super eingefügt, aber ist dann vielleicht so das Thema Kaltschnäuzigkeit von Tor, Chancenverwertung, das, wo er sich am ersten noch verbessern kann und was auch vielleicht wichtig ist mit Blick auf die Saison?
Ist es aber, sich in die Position zu bringen, ist auf der anderen Seite auch elementar. Das bringt er, hat viele Torchancen, Tormöglichkeiten, hat Tore schon gemacht, hat Tore vorbereitet. Also sehe seinen Start eigentlich sehr, sehr ordentlich an. Klar, die Szene war hanebüchen, also den nicht zu machen, ist mir tatsächlich auch ein Rätsel. Aber insgesamt, glaube ich, sieht man schon, dass mit jedem weiteren Spiel er sich ja auch die Sicherheit bekommt und noch einen großen Impact haben wird für das Spiel der Bayern. Und abschließend vielleicht noch zum Spiel Augsburg. Ja, sind mitunter immer wiederkehrende Muster auch beim FC Bayern, wie sie Gegentore kassieren. Und das ist auch ein Problem, was ich nach wie vor bei den Bayern sehe, viele Chancen rauszuspielen, mangelnde Chancenverwertung und dann aber auch mit langen Bällen dann hinten sich nicht ganz einig zu sein, nimm du, ich habe ihn sicher und so dann eben in Situationen reinzukommen, das müssen die Bayern dringend abstellen, vor allem wenn es dann auch in die Champions League reingeht.
Eine Szene, apropos Abwehr, tat im wahrsten Sinne des Wortes noch richtig weh, vor allem Robin Fellauer. Sascha Boey wurde eingewechselt und dann, ich habe die Minute nicht mehr im Kopf, aber in der späten Phase des Spiels ging er da in den Luftzweikampf eben mit Robin Fellauer, Mittelfeldspieler vom FCA und es war eine Art Kopfstoß beim Kopfball. Irre Szene und ich verstehe nicht, wie man als Abwehrspieler so reingehen kann. Klar, Einsatz und Härte und so, alles okay, aber das war dann deutlich zu viel des Guten. Er hatte eine schwere Gehirnerschütterung, Robin Fellauer war im Krankenhaus, zum Glück wieder alles in Ordnung und nichts verletzungstechnisch im eigentlichen Sinne passiert. Aber trotzdem, könnt ihr es nachvollziehen? Vielleicht Torben, auch du als ehemaliger Abwehrspieler. Klar, sowas passiert, das Spiel ist schnell, aber dass wirklich sowas passiert, was denkst du dir in so einem Moment?
Ja, ist relativ einfach dann von der Tribüne aus zu bewerten. Fußball, wie du schon sagst, ist schnell und solche Situationen, ich meine, du bist in der vollen Bewegung, beide wollen da irgendwo hin und dann in voller Geschwindigkeit irgendwie zurückzuziehen oder wie auch immer. Ich meine, da ging jetzt kein Ellbogen hoch oder sonst was für eine Schutzhaltung eingenommen. Aus dieser Geschwindigkeit dann da irgendwie komplett rauszugehen, in dem Moment denkst du auch erstmal nur an dich möglicherweise, den Ball zu gewinnen und dann aber in der Geschwindigkeit zurückzuziehen oder dann eben vielleicht noch eine andere, unglücklichere Bewegung zu machen. Von daher will ich da tatsächlich Boe in dem Fall auch keine wirkliche Absicht unterstellen.
Nee, da gehe ich sowieso mit. Also eine böse Absicht war es nicht, aber ja, so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl in dem Moment. Kerry, willst du noch dazu loswerden? Was loswerden? Ich glaube...
Ich mache ihm keinen Vorwurf. Passiert auf jedem Bolzplatz. Kann vorkommen. Und hat er nicht mit Absicht gemacht, ist auch dann direkt, nachdem es ja auch Diskussionen gab, hat er sich jetzt nicht entschuldigen wollen, er ist dann nochmal in der Kabine zu ihm gegangen und
dem Sascha Instagram sich auch nochmal von Wort gemeldet, ja genau, absolut. Hat sich eben auch nochmal entschuldigt, damit ist das Thema dann auch erledigt, aber ja, ich glaube, er lernt ein Stück weit auch daraus und dann lasst uns mal auf einen Neuzugang zu sprechen kommen, es war ein riesen Hin und Her, Nicolas Jackson eben auch im Zusammenhang mit dem Augsburg-Spiel, kurz vorher hieß es noch, wird definitiv nichts mit dem Deal, weil sich eben D-Lab bei Chelsea verletzt hat. Und dann hieß es eben vom FC Chelsea, ja, nee, wir hätten dich gern wieder in London, wir hätten schon gerne eine kleine Stürmerauswahl im Kader. Und dann sah es so aus, als wird es nichts werden mit dem Wechsel. Wie wir jetzt wissen, hat es funktioniert. Laie mit Kaufoption beziehungsweise sogar mit Kaufpflicht. Kerry, vielleicht noch ein paar Details von dir erstmal zu diesem Last-Minute-Deal.
Ja, erstmal knackige Leihgebühr, 16,5 Millionen Euro. So viel haben die Bayern für noch keinen Leihspieler bezahlt. James Rodriguez lag, glaube ich, so zwischen 12 und 13 Millionen. Das war auch schon viel Geld. Aber für den Kollegen Jackson haben sie jetzt eine Rekordgebühr gezahlt. Mit einem festen Transfer kann es dann am Ende so um die 80, 81 Millionen Euro können es werden. Nicolas Jackson hat den Wechsel jetzt unbedingt gewollt und wenn er auch performt und wenn er seine Spiele macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass diese Option irgendwann verpflichten wird. Also er muss an gewisse Einsatzzeiten dann kommen. Wenn er das macht und wenn die Bayern auch mit ihm zufrieden sind, dann sehe ich auch keinen Grund, das am Ende nicht zu machen. Ja, er hat Qualität, wir haben schon über ihn gesprochen. Für mich in La Liga schon sehr guter Spieler gewesen. Nicht in der Schublade absolute Weltklasse, da muss er noch hinkommen. Das muss er auch erstmal unter Beweis stellen. Das ist zumindest ein Spieler, der mit seiner ganzen Flexibilität, Polyvalenz da vorne mehrere Positionen auch spielen kann, nicht als reiner Harry Kane Backup gesehen wird, sondern eher als Spieler um Kane herum. Also wirklich jemand, der auch mal in der Doppelspitze spielen kann, auf der 10 spielen kann. Auf dem Flügel sehe ich ihn jetzt nicht, auch wenn er schnell ist. Aber ja, das sind so die, wenn man so ein Profil suchen will, dann vielleicht eher Thomas Müller Profil. Weil mit so einem Thomas Müller verlierst du ja auch einen Spieler, der eben diese Flexibilität hatte und die hat Jackson auch. Deswegen, ich bin gespannt auf ihn. Und an sich, der Deal ist schon teuer, also schon viel Geld. Die Bayern übernehmen jetzt ja auch das volle Gehalt für diese eine Saison. Da sind wir schon bei 20, mindestens mal 25 Millionen Euro dann für diese eine Saison. Und dann kommt eben möglicherweise noch diese Kaufoption, die verpflichtend werden kann, hinzu.
Tom, wie siehst du den Deal jetzt vor allem mit den Zahlen, die wir mittlerweile kennen, eben, dass es kein günstiger Deal ist, dass es jetzt nicht so dieser, ich sage mal, brutal flexible Offensivspieler ist, Kerry hat es gesagt, kann da vorne drin alles spielen, aber außen ja eher nicht, so hat es zwar bei Chelsea gemacht, aber nicht oft. Wie bewertest du den Deal?
Die Bayern haben sich selbst in dieser Situation reinmanövriert. Es ist extrem viel Geld für einen Leihspieler, Kerry sagt es, Rekordleihe, die man da auf den Tisch legen muss. Wenn man halt so lange wartet bis an Deadline Day, da gab es ja mal eine Aussage von Uli Hoeneß, dass die Bayern sowas nicht mehr machen werden oder machen wollen. Nun sind sie eben halt in diese Situation reingekommen, dass sie dann eben auch in der Verhandlungsposition sind, wo sie vielleicht nicht den Ober spielen, sondern eher den Unter und Ober schlägt unter. Und in dem Moment ist es halt so, dass sie dann eben halt auch viel Geld, viel Leihgebühr zahlen müssen. Ob es dann tatsächlich am Ende die Verpflichtung wird, ja, bin ich mal gespannt. Das wird er selber entscheiden. Die Konkurrenzsituation vorne ist erstmal gut, aber diesen Transfer zu tätigen halte ich für dringend notwendig, gerade mit Blick auf die Kaderbreite. Diaz wird seinen Stammplatz mehr oder minder haben auf der Seite. Olise für mich unangefochten, Harry Kane auch. Gnabry spielt es momentan gut auf der 10. Deswegen lass uns erstmal abwarten mit Blick auf diese Saison. ob es denn tatsächlich eine Kaufpflicht wird. Sollte es so sein, dann wird Jackson so stark sein, dass er eben auch die vorhandene Konkurrenz dann irgendwo aussticht und auf seine Anzahl der Spiele kommt. Dann wird er am Ende auch die Berechtigung haben, dass die Bayern das Geld in die Hand nehmen müssen. Aber ich bin gespannt, wie er die Liga annimmt, wie er die Konkurrenzsituation annimmt. Und mit Blick auf die ambitionierten Ziele und gerade mit Blick auf die Champions League musst du diesen Transfer machen und um den Kader dann auch zumindest in der Breite nochmal wieder ein bisschen gerade in der Offensive besser aufzustellen.
Bin ich voll bei dir. Ich bin auch super gespannt, wie er sich schlägt. Durchs Internet wabern natürlich auch die ein oder andere Zusammenschnitte. Wir hatten bei unserem Programm zum Beispiel bei Sky Sport News ein super Highlight-Reel, das ich mir angeguckt habe.
Sieht immer gut aus.
Es gibt wirklich das Positive, wo er halt einen nach dem anderen reinschweißt. Und klar, dann gibt's auf der anderen Seite auch so diese eher Schmähgeschichten, wo er halt dann 5 klare Chancen vergibt. Aber das kriegst du von Harry Kane übrigens auch hin, ne? Also der hat auch schon klare Chancen vergeben in seiner Karriere. Deswegen abwarten und im Laufe der Saison werden wir das mit Sicherheit nochmal bewerten, ob sich dann die Leihgebühr und dann möglicherweise auch die Verpflichtung lohnen. Und dann apropos Breite in der Offensive und Abgänge und so weiter. Kusi Azaré hat sich dann spät auch noch von den Bayern verabschiedet. Laie in Richtung England. Erstmal ein ganz komischer Ablauf, weil davor auch nochmal klar versichert wurde, er soll bei den Bayern bleiben, er soll das Backup für Harry Kane sein und dann Pustekuchen. Kerry, erzähl mal, was haben wir noch für Insights?
Ja, wie so oft, kein richtiger Plan dahinter. Klar können wir darüber reden, passt die Einstellung, passt die Qualität des einen oder anderen Jugendspielers, aber der Ablauf bei Kusi Azaré war wirklich Wahnsinn. Die Bayern haben dem Spieler Mitte August mitgeteilt, er soll alle Leihangebote abblocken. Sie planen mit ihm als Backup für Harry Kane, als Spieler, der dann auch immer wieder die Minuten bekommen soll. Wir haben es dann berichtet, ich habe mich dann nochmal rückversichert auf einer Pressekonferenz, Christoph Freund danach gefragt, der hat es dann bestätigt, das ist unser Plan und dem Spieler war jetzt natürlich dann auch klar, okay, ich bleibe bei den Bayern, ich kriege hier meine Chance und der wollte eigentlich gar nicht weg. So, dann kam dieses Jackson-Thema auf, Gerüchte um weitere Neuverpflichtungen und dann wurde dem Spieler mitgeteilt von den sportlichen Verantwortlichen, er darf sich jetzt doch einen Verein suchen und das eben 3-4 Tage vor Schließung des Transferfensters. Davor wurden schon Optionen abgelehnt, weil die Bayern gesagt haben, lehn das mal ab. Ja, ich finde es sehr unglücklich, auch der Ablauf jetzt mit dem Fulham-Wechsel, weil Fulham ihn jetzt Anfang oder Mitte des Monats gar nicht groß auf dem Schirm hatte. Die erste Kontaktaufnahme, die gab es erst wenige Tage vor Schließung des Transferfensters. Da kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass da ein großartiger, wahnsinniger Plan dahinter steht. So, und dann sind wir wieder beim Thema, kriegt er da die Möglichkeit, sich wirklich zu entwickeln? Kriegt er die Möglichkeit, die nötigen Einsätze dann auch zu bekommen und dann auch als besserer Spieler nach München zurückzukehren? Ich habe da so meine Zweifel. Der Junge wollte, wie gesagt, in München bleiben. Am Ende ist es sicher für ihn gut, nochmal was Neues auch auszuprobieren und dann in Fulham wahrscheinlich auch mehr zu spielen als bei den Bayern. Aber ich sehe den jetzt da nicht Stammspieler werden. So, das fehlt ihm körperlich auch noch, da fehlt es ihm von der ganzen Qualität. In der Premier League ist es einfach nochmal schneller. Der Junge ist erst 18 geworden und eine Laie zu einem Club, der wirklich einen klaren Plan hat, der vielleicht auch schon mal Wochen vorher anklopft und es gab Vereine, die dazu bereit gewesen wären, haben die Bayern gesagt, nee, machen wir nicht. Und am Ende ein großes Chaos und da muss ich auch Christoph Freund Kritik gefallen lassen, weil er hat den Spieler geholt, damals aus Schweden, als großes Versprechen, wurde da auch schon über 3,5 Millionen Euro für ihn bezahlt, für einen Jugendspieler, wohlgemerkt, und der Output ist jetzt sehr ernüchternd.
Was so die Spielpraxis betrifft, zumindest gut für ihn, scheinbar zumindest erstmal, dass bei Fulham mit ihm jetzt 3 Mittelstürmer unter Vertrag stehen, Rodrigo Muniz, Raúl Jiménez, der eine 24, der andere 34 und dann eben Kusi Azaré mit seinen 18. Bleibt zu hoffen für ihn und auch aus Sicht des FC Bayern, dass es dann eben die Spielzeit zumindest gibt. Abschließend vielleicht noch, Torben, deine Einschätzung. Guter Deal, dass man sich dann letztendlich jetzt noch für die Laie entschieden hat, eben auch, weil Jackson da ist und die Spielzeit vermutlich schwierig wird für Kusi Azaré, oder?
Ja, mit dem Transfer macht die Aussicht auf Spiele natürlich schwieriger für den Jungen. Ich habe ihn ja in der Vorbereitungsphase, ich war bei allen 3 Spielen vor Ort, hat da super Ansätze gehabt, tolle Tore erzielt. Ob es dann in Summe reicht schon, eben halt auf die Anzahl der Spiele zu kommen, wage ich auch zu bezweifeln, weil ich ihn noch nicht auf dem Level sehe. Deswegen ist es wichtig, dass er Spiele macht, dass er auf einem anderen Niveau Spiele macht als jetzt in der zweiten Mannschaft bei den Bayern in der Regionalliga. Spielzeit ist wichtig, die zu generieren in dem Alter. Fulham ist erstmal eine Ansage, eine Adresse, auch in der Premier League. Haben den Vertrag nicht umsonst verlängert, Rückkaufoptionen da alles irgendwie mit reingebastelt, dass sie da die Möglichkeit haben, bei der entsprechenden Entwicklung dann auch wieder einen Zugriff auf ihn zu haben. Aber vielleicht wäre so ein Mittelschritt oder ein Verein vielleicht nochmal ein bisschen weiter drunter besser gewesen, aber auf der anderen Seite vielleicht straft er uns Lügen und wird da auf seine Einsätze kommen und da weiter reifen und hoffentlich dann ja auch das zeigen, was man in ihm sieht. Also so ganz hoffnungslos sehe ich es nicht, aber ja, Fulham ist natürlich dann auch erstmal mit der Premier League eine geschmeidige Ansage. Ja.
Hat ja zuletzt auch Tradition, dass schwedische Stürmer dann so ein bisschen später noch richtig gut werden. Stichwort Alexander Isak, gerade für ungefähr 150 Millionen zum FC Liverpool gewechselt. Der ist jetzt 25, hatte damals im jungen Alter auch Probleme bei Dortmund unter anderem und sich dann noch eben sehr, sehr gut entwickelt. Schauen wir mal, wie es bei Kollege Kusi Asari läuft. Dann lasst uns nochmal zusammenfassend sprechen über das Thema Transferfenster aus Sicht des FC Bayern. Ich hätte gerne Note von euch und ich hätte gerne kurze Begründung von euch. Also einigermaßen zeitlich im Rahmen würde ich, weil wir können, glaube ich, über jedes Thema nochmal wirklich 10 Minuten sprechen, weil dieses Transferfenster so komplex war bei den Bayern. Aber lasst es uns probieren. Kerry, Note und kurze Begründung, warum?
Beides ist schwer. Ich weiß nicht, ob ich mich zwischen einer 3 oder 4 festlegen soll. 3 würden wahrscheinlich Optimisten sagen, 4 eher Pessimisten. Ich pendel mich dazwischen ein. Wenn alle fit sind, dann ist das ein guter Kader, ein sehr guter Kader. Gerade die erste Elf kann dann auch um jeden Titel mitspielen. Aber gerade in der Breite, und das hat Torben auch schon gesagt, halte ich den Kader einfach für nicht gut genug. Da ist der Kader aus meiner Sicht auch nicht besser geworden, sondern eher schlechter. Es wurden Spieler abgegeben, die nicht mehr gebraucht wurden. Die Resterampe wurde ein bisschen verkleinert. Gehälter wurden gespart. Aber der Verkauf von Kingsley Coman, bei allem Respekt, 25 Millionen Euro, das ist einfach ein Witz. Also das ist einfach ein schlechter Verkauf, wenn du bedenkst, dass Luis Diaz für das fast Dreifache zu den Bayern gewechselt ist. Ebenfalls wie Coman im selben Alter, ein paar Monate jünger. Haben sie nicht gut gemacht. Genauso auch ein Leroy Sané. Du kannst halten von ihm, was du willst, aber so einen Spieler von der Qualität dann ablösefrei zu verlieren, das tut schon weh. Und die Bayern müssen wirklich aufpassen, dass das nicht auch noch bei David Upamecano passiert. Und nochmal dieser Weg mit den Talenten, weil ich es auch viel verfolge, weil ich auch viel mitbekomme. Es ist schön, dass Lennart Karl jetzt keinen vor die Nase gesetzt bekommen hat als Backup von Michael Olise. Aber diese Pläne der Bayern, die müssen einfach besser werden mit diesen jungen Spielern. Es müssen vernünftigere Pläne ausgearbeitet werden, dass die Spieler dann auch sagen, ich glaube an diesen FC Bayern-Weg. Kusi Asare hat dran geglaubt. Der wollte, wie gesagt, bleiben. Am Ende ist er gegangen. Paul Wanner, Adam Aznur haben nicht dran geglaubt und sind gegangen. Also das müssen die Bayern sich ankreiden lassen. Insgesamt Diaz und Jackson wahrscheinlich ein bisschen zu teuer verpflichtet, aber notwendig, die Qualität dazu zu holen. Und für Eberl natürlich auch gut, dass er mit Jonathan Tah und Tom Bischoff 2 deutsche Nationalspieler ablösefrei dazugenommen hat, die sofort auch helfen können.
War das jetzt deine kurze Begründung?
Naja.
Tom, was sagst du?
Ja, es kürzer zu machen wird schwer. Außendarstellung halte ich es für eine 4-. Angefangen über Flo Wertz, Aussage Kalle Rummenigge, beste deutscher Spieler. Dann Uli Hoeneß, der sich sehr intensiv eingeschaltet hat. Eigentlich war Florian Wertz ja schon bei den Bayern. Haben die Bayern das Spiel bis zu einem gewissen Zeitpunkt mitgemacht. Das finde ich dann auch okay und richtig zu sagen. Also nicht für jeden Preis. Wenn ich jetzt die Spieler mal sehe, ich fange mal bei Coman und Sané an. Ich finde es richtig und gut, dass sie Luis Diaz geholt haben, auch für entsprechend Geld, weil für Qualität, das hat auch dieses Transferfenster gezeigt, musst du Geld ausgeben und mal eine Grunderneuerung, eine Auffrischung im Kader, alte Zöpfe abzuschneiden. King hat das entscheidende Tor im Champions-League-Finale gemacht, ist aber häufig verletzt. Leroy Sané, wusste man auch nie genau, welchen Leroy bekommst du dazu. Also von daher finde ich das auf einem anderen Blatt Papier nicht verkehrt, sie abzugeben. Mit Luis Diaz da einen Ersatz für Leroy Sané zu holen. Du hast Dyer abgegeben, dafür hast du einen Tah geholt. Du hast Palinha abgegeben, dafür holst du einen Bischoff. Das ist da schon sinnvoll investiert oder auch Spieler geholt worden, meines Erachtens. Und Klar, Max Eberl hat Dinge auch nicht so komplett umsetzen können. Hoeneß haut nochmal raus und sagt, ja, wir dürfen jetzt nur noch Spieler leihen oder ihr leiht nur noch Spieler. Das spielt natürlich alles so ein bisschen damit rein, dass das am Ende nicht alles ganz rund und glücklich ausgesehen hat. Muss Kerry ein bisschen widersprechen, aber da sind wir ja immer so ein bisschen in unserer Jugendsicht unterschiedlicher Meinung. Wanner wollte nicht oder hat, was heißt, diesen Bayern-Weg nicht gesehen. Ich glaube, er hat ganz einfach nicht diese Einstellung, diese Mentalität oder diesen Glauben und Vertrauen in sich selbst gehabt, diese Konkurrenzsituation anzunehmen. Das ist meine Sicht der Dinge. Asnu vielleicht auch. Ist er dieser große Player, wie er sich vielleicht auch selber gesehen hat? Also, na, das ist immer so dieser schmale Grat, ist der Weg aufgezeigt worden oder hat man ganz einfach nicht den Mumm oder die Einstellung oder die Mentalität dafür gehabt, diesen Weg auch durchzugehen. Also ich würde es auch mal am Ende bei einer 3 in Klammern kleine Minus belassen, weil nicht genug gemacht worden ist. Du hast 14 Abgänge, klar, 3 waren davon eh schon Leihspieler, die jetzt dann eben auch noch weiter verliehen bzw. verkauft worden sind. Hast nur 4 geholt, da sieht man, dass eben halt diese Kaderstruktur, die Kaderbreite nicht gegeben ist. Und das sind dann eben auch die Negativpunkte, die ich da in diese Transferphase mit reinsenden würde.
Beim nächsten Mal stelle ich euch einen Timer, ihr Labersäcke. Ich versuche es mal ein bisschen. Ja, ich versuche es mal kürzer zu machen. Bei mir ist es eine 3-, nicht wegen der Einkäufe, die gut sind, also mindestens in Ordnung bis gut. Ihr habt es gesagt, neuer Abwehrchef, vielversprechender Spieler für die 6 mit Tom Bischoff. Du hast einen super Außenstürmer mit Luis Diaz, der ja viel Geld gekostet hat, aber die Qualität ist einfach sehr gut. Und ja, bei Jackson muss man so ein bisschen abwarten. Er scheint erstmal teuer, aber vielleicht ist er sein Geld dann letztendlich wert. Aber die Verkäufe sind einfach das, was die Note bei mir dann runterzieht. Ihr habt es gesagt, Sané weg, Coman weg, Wanner weg, Tell weg, Kusi Azaré jetzt noch weg, Müller nebenbei auch weg. Und entsprechend dann nicht so diese Qualität in der Breite, die man aus meiner Sicht mit Blick auf die Saison, zumindest dann in der Champions League, braucht. Deshalb eine 3- von mir.
Aber er hat ja einen Arbeitsauftrag bekommen, ne? Das muss man ja auch sagen. Also Gehaltsstruktur, Gehaltskosten immens runter zu wämsen, das ist nicht ganz einfach gewesen. Das hat man oder hat Max Eberl und Christoph Freund jetzt eben halt auch hinbekommen. Ne? Das ist nicht ganz easy. Die Anzahl der Abgänge sind wir uns, glaube ich, alle einig. Weil ich sehe das Problem so, wenn alle immer davon sprechen, ab Januar, ne, wenn die Titel vergeben werden und wenn dann auch alle zurückkommen, die Rekonvaleszenten und alle auch wieder so performen, wie man sich das von denen erhofft und auch schon gewohnt war, dann ist es okay, aber du weißt ja auch nicht, ob eben halt der Kader im Januar auch wieder so aussieht. Lass dich mal 3-4 Spieler in dem Kader verletzen von den Hochkarätern, dann hast du ein Riesenproblem. Und wir kommen aus einer Club-WM, wir haben eine ganz kurze, oder die Bayern eine ganz kurze Vorbereitungsphase gehabt, stehen viele Spieler an, du willst auf allen Hochzeiten möglichst weit kommen und im kommenden Sommer steht noch eine Weltmeisterschaft an. Das heißt, auch die Länderspiele müssen sich ja auch die Spieler mit ihren Mannschaften ja auch nochmal qualifizieren. Das heißt, diese Gesamtgemeinschaft Mängellage sehe ich hochgradig kritisch an, dass mit dieser Belastung wir eben halt nicht im Januar, Februar, März oder nachher, wenn die Titel komplett vergeben werden, dass da jede, und dann nehme ich nicht nur die Bayern mit rein, europäische Topmannschaft mit der Topmannschaft auflaufen wird. Ich habe die große Befürchtung, dass tatsächlich, und bei Bayern extrem, weil Kompany hat bis jetzt ja auch immer nur diese Stammelf auflaufen lassen. Ja, wir waren es eigentlich immer klar, wie die Aufstellung dann aussieht. Dass das nochmal ein ganz großes Problem werden wird.
Vor allem, also wir drei sind uns ja zum Beispiel auch einig, dass es in der Spitze, wenn alle fit sind, dass es eine Top-Mannschaft ist. Aber
überragend.
Genau, aber du hast ja, also selbst wenn jetzt Ende September, im Laufe des Oktobers langsam dann vielleicht mal Alphonso Davies, Jamal Musiala dann auch irgendwann zurückkommt, selbst wenn die erstmal fit sind, es ist überhaupt keine Garantie, dass die fit bleiben, was ich mir hoffe persönlich für die beiden und auch für die Bayern-Fans, aber solange aus einer Verletzung und dann fit bleiben, das ist ja nochmal was komplett anderes und zusätzlich hast du dann noch ein paar Spieler, Serge Gnabry zum Beispiel, der auch immer mal wieder was hat. Also überhaupt keine Garantie, dass, wenn es dann drauf ankommt, dass auch alle fit sind. Ganz im Gegenteil, mit der Belastung, dass du es gesagt haben.
Das waren jetzt ja auch keine kleinen Verletzungen von Musiala, von Davies, auch von Ito. Das sind ja schon schwere Verletzungen gewesen und du musst dann erstmal wieder nicht nur auf den Platz zurückkehren, du musst auch erstmal wieder deine Form wiederfinden. Und da sehe ich schon auch eine große Hürde auf dann natürlich das Trainerteam vor allem zukommen. Und es ist kein Wunder, dass auch Max Eberl und Christoph Freund noch probiert haben, einen zweiten Spieler zu verpflichten. Flügelspieler sollte noch kommen, eben für diese linke Seite, möglicherweise dann als Backup auch für Luis Diaz oder nochmal als Hybrid. Ademola Lookman von Atalanta Bergamo war auf der Liste. Die Bayern haben es probiert, aber Atalanta, die haben gar nicht groß reagiert auf dieses Angebot. Von der Spielerseite hieß es, der Spieler hätte Bock drauf, aber Atalanta hat sich einfach, ja, das heißt katastrophal verhalten, aber die wollten halt den Spieler unter keinen Bedingungen hergeben und das ist eben schwierig, da mache ich auch Max Eberl keinen Vorwurf, Torben hat es schon gesagt, wenn du dann halt Mitte August auf einmal einen kompletten Kurswechsel einlegst, also die Bayern waren ja bereit für Florian Wirtz erstmal richtig viel Geld zu bezahlen, dass man dann sagt, okay, das Geld wollen wir jetzt nicht einfach wahllos in irgendwelche anderen Spieler stecken, fair, alles in Ordnung, dann aber für Woltemade noch nochmal 60 Millionen plus Bonuszahlungen zu bieten, dann im Mitte August zu sagen, ach okay, ja übrigens, wir leihen jetzt nur noch Spieler und das dann halt auch nach außen direkt zu tragen, das hat die Arbeit von Max Eberl und auch von Christoph Freund enorm erschwert.
Ich will noch kurz den Ehrenpräsidenten zitieren, Uli Hoeneß, bisschen allgemeiner zum Transferfenster. Ich bin fassungslos, was in den vergangenen 6 bis 8 Wochen im internationalen Fußball los war. Und dann auch noch, wir im deutschen Fußball müssen einen eigenen Weg gehen. Ich bitte alle hier im Raum, das Geld, das alles verdirbt, niemals anzunehmen. Wie ist denn eure Sicht, vielleicht noch eben abschließend zu dem Transferfenster, Bundesliga, Transfermarkt, Konkurrenzfähigkeit, gerade auch mit Blick auf England. Müssen wir da ein bisschen aufpassen, dass der Zug nicht ohne uns abfährt?
Der ist ja schon abgefahren. Also den Vergleich mit der Premier League, den brauchen wir gar nicht, den brauchen wir in keinster Weise anzugehen. Das hat sich in den letzten Jahren schon gezeigt. Aber was jetzt auch dieses Jahr los war, der Vergleich auch Premier League 3, was weiß ich, wie viel Milliarden zur Bundesliga. Und das ist immens. Das wirst du auch nie wieder aufholen. Und die Problematik ist ganz einfach so, dass natürlich Uli kann das natürlich so sagen, ja, aber die sagen sich auch Vereine in der Bundesliga, ja, aber ihr holt für 75 Millionen den, macht eine mögliche Kaufoption Pflicht für Jackson nochmal. Das ist ja nachher auch ein Paket von 81 Millionen. Also das ist schon natürlich irre, aber diesen Weg mitzugehen wird es nicht geben und du musst Mittel und Wege finden. Kerry, du freust dich wieder hier,
Ich konnte denn mit euch Podcast aufnehmen? Kerry fliegt die ganze Zeit mit den Händen rum, weil sein Licht ausgeht, weil er in einem Coworking Space Herzogenaurach sitzt und das Licht automatisch ausgeht und jetzt kriegt er sich immer einfach Lachen und bei Torben miaut die Katze in einer Tour.
Ja, also, wollte auch was dazu sagen. Gib mir gerade Unterstützung. Nein, also wie gesagt, du musst dich da nicht konkurrieren mit der Premier League. Das ist aussichtslos und Liverpool kauft ein wie vom anderen Stern. Bin auch gespannt, wie du das dann nachher handelst. Haben wir Beispiele schon gehabt mit PSG, wo du eine ganz tolle Offensive hast, aber das am Ende dann auch nicht so ganz funktioniert hat. Aber ich bin gespannt.
Financial Fairplay? Gibt es das eigentlich noch?
Ja, Liverpool hat es ja hingekriegt. Ne? Die haben ja auch, glaube ich, wie viel haben sie verkauft? 250, 300 Millionen oder was haben die auch abgegeben am Ende? Also
ja, schon ein absoluter Wahnsinn, dass du eigentlich denkst, nach 60 Millionen Bayern-Gebot für Woltemade, absurder geht's nicht. Und wieso nimmt der VfB das nicht an? Und dann kommt nochmal irgendwie verrückter Newcastle-Scheich und sagt hier übrigens, für den deutschen Peter Crouch holen wir nochmal 25 Millionen obendrauf. Also nichts gegen Nick Woltemade. Ich habe es schon mehrfach gesagt. Sehr guter Spieler. Technisch natürlich auch besser als Peter Crouch. Muss ich das jetzt auch erstmal alles verdienen, sage ich mal, diese gute Leistung beim VfB. Mit guten Leistungen jetzt auch in der Nationalmannschaft. Ich freue mich jetzt, ich bin bei der Nationalmannschaft, ich freue mich, ihn dann auch mal gegen die Slowakei zu sehen, gegen Nordirland zu sehen, um dann wirklich mal zu schauen, okay, wie spielt er jetzt auf diesem Level? Weil U21, hat mir neulich auch ein Profi gesagt, da spielst du halt gegen Drittligaspieler zum Teil, ne? Bei einer U21-EM. Und das ist dann nochmal was anderes jetzt, auf diesem Niveau auch dann wirklich zu performen. Und das muss Nick Woltemade zeigen. Und dafür finde ich den Preis, den dann Newcastle jetzt gezahlt hat, viel zu teuer. Und da wird dem Jungen auch nicht gerecht, weil er jetzt natürlich einen riesigen Rucksack aufgesetzt bekommt. Aber gegen die Slowaken, die haben da hinten mit Milan Skriniar einen drin, der wird den Nick Woltemade bis auf die Toilette begleiten. Also das sind Jungs, mit denen machst du keine Späße. Und deswegen bin ich gespannt, wie er dann wirklich auf diesem Niveau, auch Premier League am Ende, performen wird.
Wir sehen es ja gerade auch, wie schwer sich Florian Wirtz jetzt zumindest mal ganz am Anfang in der Premier League beim FC Liverpool tut. Klar, alle Augen sind auf ihn gerichtet. Das wird bei Nick Woltemade auch so sein. Die Spieler sind körperlich nochmal stärker. Das Spiel ist an sich nochmal körperlicher, also das Fußballspiel dort. Deswegen bin ich auch sehr gespannt. Und ich musste wirklich, also auch Nick Woltemade, Top-Typ, Top-Spieler. Aber als ich die Meldung auf meinem Handy gesehen habe, ey, der geht jetzt zu Newcastle, ich musste in dem Moment laut lachen, weil ich mir dachte, es kann doch nicht sein. dass das Thema so lang heiß gekocht wird mit Bayern. Und Stuttgart hat ja auch immer gesagt, wenn was Unvernünftiges passiert, dann sind wir da. Und das ist halt dann die Definition von was Unvernünftigem. Und dann musst du natürlich aus VfB-Sicht auch sagen, ja, hier Newcastle bitte. Und vielleicht abschließend noch, muss man auch festhalten, dass da auf Nick Wolte mal wirklich ein supergeiler Fußballclub zukommt mit irren Fans im allerpositivsten Sinne und ja, mit der stärksten Liga der Welt und der wahrscheinlich auch doch noch interessantesten, auch im Vergleich zur Bundesliga und den anderen Top-Ligen. Deswegen zumindest ein Stück weit Glückwunsch, Nick Wolte mal, der Riesenkarriere-Shit. Gucken wir mal. Habt ihr noch was zum Transfermarkt? Jetzt sind wir ungefähr bei einer halben Stunde, ein bisschen Zeit hätten wir noch. Wenn nicht, würde ich einen kleinen Ausblick wagen.
Ganz kurz vielleicht nochmal, was ich irre finde, ist jetzt nicht unser Verein, nicht unser Podcast, aber was in Bayer Leverkusen passiert ist, ist natürlich der absolute Wahnsinn. Ne? Also wenn ich sehe, wie viele Stammspieler, was für ein Gerüst da komplett weggebrochen ist, wie viel Aderlass du in so einer Mannschaft hast, das habe ich in meiner Profikarriere damals noch nie so extrem erleben dürfen müssen. Das ist absolut irre, was sie draus machen. Bin ich gespannt. Natürlich Erik ten Hag kommt natürlich dazu, die frühzeitige Rekordentlassung. Aber also das hat mich schon, weil es eine Ex-Mannschaft ist von mir, auch sehr, sehr gewundert, dass eben nach dieser erfolgreichen Zeit du eigentlich so ein bisschen die Hoffnung hattest, dass dieser Stamm möglicherweise auch zusammenbleiben kann. Das ist natürlich auch so ein bisschen rosa-rot mit der Brille durchblickt, aber dass dann eben nach Wirtz alle wegbrechen mit Tah, mit Chaka, mit Frimpong, mit Palacios, mit Hinkapi und wie sie alle, also das ist für mich irre und Wahnsinn und bin gespannt, wie auch mein Ex-Club das handeln wird tatsächlich in dieser Saison.
Wenn diese Transferperiode auch was gezeigt hat, dann, dass die Konkurrenten in der Bundesliga sich jetzt auch mal nicht unbedingt so krass verstärkt haben. Also wenn ich jetzt auf Leipzig schaue, da geht noch ein Luis Openda am letzten Tag, ein Xavi Simmons verlässt den Verein. Gut, er ist auch gegen die Bayern dann rumgelaufen wie Falschgeld, der hatte keinen Bock mehr. Aber auch Leverkusen, du hast es angesprochen, Borussia Dortmund, Aaron Anselmino, sehr guter Verteidiger, freue ich mich sehr. Der hat mir sehr gut gefallen bei seinem Debüt, aber bei Dortmund ist ja alles auf den Guirassy vorne ausgelegt. Wenn der mal nicht funktioniert, dann ist das auch eine mittelprächtige Bundesligamannschaft mittlerweile. Also vielleicht auch deshalb der Sparkurs dann der Verantwortlichen, weil sie gemerkt haben, okay, die Konkurrenz hat sich jetzt nicht so prächtig verstärkt. Das werden wir schon in der Bundesliga auch so gewuppt bekommen. Für die Bayern muss einfach das Ziel sein, da dominant auch aufzutreten, dass du vielleicht auch sagen kannst, hinten raus, in der Saison kannst du dann Kräfte sparen, kannst die Jungen ein bisschen mehr ranlassen und dann eben schauen, dass du bei der Champions League dann in den heißen Wochen, Primetime der Saison, auch dann die Top-Mannschaft immer auf dem Platz hast. Weil das ist am Ende entscheidend, wenn wir über die vergangene Saison reden. Du hast es angesprochen, Personal gerade gegen Inter war auch echt nicht gut. Und waren viele verletzt. Und dann kam auch das hinzu, was Felix sogar gesagt hat, weil ich überlegt habe, Harry Kane, kann man da überhaupt einen Clip zusammenschneiden mit irgendwie schlechten Szenen? Da kommt mir die vergebene Chance gegen Inter in den Kopf im Hinspiel.
Es gibt schon ein paar. Ja.
Es gibt schon ein paar. Aber ja, das muss, glaube ich, so ein bisschen das Learning auch für Bayern sein, dass sie halt dann wirklich in dieser Zeit der Saison die Mannschaft fit haben und auch hier oben im Kopf fit haben.
Wenn man bei Torben die Highlights zusammenschneiden würde, gäbe es nur positive Highlights. Und passend dazu auch zu deinem Ex-Club Torben, die Frage an den Ex, wie reagiert man und wie geht's einem Profi, wenn er merkt, okay, nach den ersten Pflichtspielen wird der Trainer einfach entlassen? Also was ist denn da in der Mannschaft dann los? Gibt es sowas wie eine Panikreaktion oder ist es so, naja, dann halt der Nächste? Kannst du es so ungefähr skizzieren, auch wenn du jetzt da nicht mehr spielst, logischerweise?
Naja gut, irgendwo ist natürlich auch die Mannschaft immer ein Teil dessen, wenn ein Trainer entlassen wird. Außer in dem Fall waren es ja wohl mehrere Komponenten. Aber wenn ein Trainer irgendwo entlassen wird, ist natürlich auch immer ein kleines Armutszeugnis auch für eine Mannschaft. Also klar ist er dafür verantwortlich, die Mannschaft, die Kabine zu einen, eine Spielphilosophie, eine Spielidee mitzugeben, entsprechende Ansprache zu haben, zwischenmenschlich einen guten Draht auch zu den Spielern hinzubekommen. Also das ist ja, sind ja mehrere Themen, die ein Trainer verkörpert. Aber ich habe auch Trainerentlassungen schon relativ früh in der Saison erfahren müssen und manchmal auch dürfen. Und dass dann eben neuer Impuls kam, neue Idee und man selber auch vielleicht mit dem eingeschlagenen Weg besser zurechtkommt als das, was vielleicht auch andere Trainer gemacht haben. Aber darf sich auch nie als Spieler da komplett rausnehmen und sagen, ja, schön Zeigefinger, es lag nur am Trainer. Ne? Also da das war für mich immer mein Learning, warum ist jetzt eigentlich ein Trainer geflogen? Da ist man ja auch als Spieler dann irgendwo mitverantwortlich. Habe ich selber Dinge falsch gemacht auf dem Platz? War ich selber auch ja nicht in der Lage, die Mannschaft irgendwo auch in die Kabine irgendwo sauber zu halten, da ein gutes Klima zu schaffen? Aber ja, im Summe ist es letztendlich immer das schwächste Glied. Das ist dann so, das ist der Trainer. Part of the game wird gut entlohnt. Und auch das, was Erik ten Hag da bekommt, muss er sich, glaube ich, auch finanziell jetzt erstmal keine Sorgen machen.
Also wenn die Bundesliga annähernd so interessant bleibt wie jetzt in den ersten Wochen und der Transfermarkt annähernd so interessant bleibt wie jetzt in den vergangenen Wochen, dann wird es auf jeden Fall eine sehr ereignisreiche Saison. Das hoffen wir natürlich aus neutraler Sicht. Und dann der Blick nochmal auf die Aktualität. So ein bisschen auf den FC Bayern, ein sehr bekannter, sehr altbekannter Spieler trainiert gerade wieder an derselben Straße. Vorname ist Thomas. Torben, du hast ihm zusehen dürfen.
Ja, zweimal, gestern und heute. Katze, bleib ruhig. Gestern und heute hat sich Thomas fit gehalten mit Javé, mit Pavlovic und eben Thomas Müller haben individuell trainiert. Viel im Fitnessbereich, viele Steigerungsläufe, Wendeläufe, ein bisschen was mit dem Ball, also viel in der Fitness gearbeitet. Und morgen fliegt Thomas wieder zurück nach Vancouver. Die haben auch so einen kleinen Break gehabt in der MLS. Hat die Zeit hier sinnvoll genutzt, Heimatbesuch. Heute hatte ich nochmal die Möglichkeit, ihn ganz kurz das Mikro da ins Auto reinzuhalten. Waren viele Fans natürlich da, die sich gefreut haben, Thomas wiederzusehen. Nimmt auch langsam diesen kanadischen Look an, ne? Also schon halbwegs mit dem Vollbart, fehlt nur das Holzfällerhemd, dann hätte es wirklich ein sehr gutes Bild abgegeben. Aber insgesamt, ja, Heimatbesuch, immer wieder herzlich willkommen beim FC Bayern und fliegt morgen wieder in die Heimat.
Was hat er denn gesagt bei dir?
Ja, ich hatte eigentlich ein Portfolio an Fragen, aber nach der er wollte schon die ganze Zeit wegfahren, habe ihn natürlich gefragt, wie es jetzt die ersten Tage, Wochen in Vancouver für ihn war und ja, hat gesagt, sportlich natürlich bis dato sehr gut, ordentlich gelaufen und freut sich jetzt natürlich auf das, was kommt, nämlich dann nachher die ja richtigen sportlichen Anreiz, die entsprechenden Quali-Spiele zu haben und ja, freut sich dann auch, dass es wieder zurückgeht und dann sportlich eben auch in diese messbaren Sphären kommt. Er ist immer noch heiß, er wird Titel gewinnen, das spürt man eigentlich jedes Mal, wenn man mit ihm spricht.
Vielleicht zwei Spielrecht klar machen, oder? Zweitspielrecht für die Bayern klar machen, wenn er eh ab und zu mal vorbeikommt, um ein paar Unterhosen zu holen in München, dann kann er auch Zweitspielrecht irgendwie. Kann man das dribbeln? Geht das eigentlich? Oder ich glaube nicht.
Glaube ich. Schwierig wahrscheinlich, aber wer weiß. Also so zwischendurch nochmal irgendwann dann so, wenn da Pause ist, nochmal so zwei Bundesligaspiele. Naja, vielleicht versuchen sie es. Kerry, ansonsten Personal, gerade Jamal Musiala, da warten die Bayern-Fans natürlich drauf, wann er endlich wieder dann so richtig auf dem Rasen stehen darf. Wie ist denn der Stand?
Ja, wird noch dauern. Braucht seine Zeit. Hat jetzt ja auch in einem Interview mit der Sportbild gesagt, dass er sich da auch ja gedulden möchte, dass er da auch wirklich erst wieder spielen will, wenn er sich auch sicher ist, dass er spielen kann. Und die Bayern-Ärzte werden da auch genau hinschauen. Deswegen, mich würde es wundern, wenn er 25 in diesem Jahr, in diesem Kalenderjahr nochmal wirklich auf dem Platz steht. Er hat das ja als Ziel genannt. Aber ja, spätestens im Januar bin ich mir sicher, werden wir ihn wieder auf dem Platz in Aktion sehen. Und dann braucht es auch Zeit, bis der wieder in den Rhythmus kommt. Und dann geht es für ihn auch darum, die Konstanz hinzukriegen. Das hat ihm letztes Jahr so teilweise ein bisschen gefehlt, auch durch mehrere Verletzungen. Dann gab es Anfang des Jahres auch diese längere Kippe, die er da hatte, die ihn auch außer Gefecht gesetzt hat. Das sind die Dinge, an denen er arbeiten muss, arbeiten möchte. Und dann aus Bayern Sicht die neue Nummer 10. Ich bin sehr gespannt, wie er dann zurückkommt am Ende.
Man vergisst manchmal, der ist erst 22, ne? Also es kommt dann so vor, als würde der schon 8 Jahre auf dem Niveau spielen. Ja, und entsprechend bin ich ganz bei dir und auch bei ihm. Sollte sich die Zeit nehmen, um dann wieder komplett fit zu sein und auch nicht zu riskieren, dass da wieder irgendwas aufbricht.
Der Plan ist ja November, Dezember, was ich gehört habe. Und dann ist es, glaube ich, für einen Spieler schon wichtig, dass er möglicherweise 25, so wie es er selber auch dann als Ziel rausgegeben hat jetzt bei den Kollegen, da nochmal auf den Rasen zu kommen, nochmal so Einsatzminuten zu haben, um dann eben halt in so einer kurzen Wintervorbereitungsphase halt auch nochmal komplett mit der Mannschaft ja, diesen Feinschliff zu holen, um dann eben halt auch im Januar dann wieder richtig reinzurutschen. Aber wie gesagt, Davis, Ito sehe ich da eben jetzt auch noch nicht im September, Oktober irgendwie komplett in den Spielbetrieb einsteigen. Also ich bin dahingehend auch gespannt. Ne? Kerry, es ist wunderbar, das können leider die Zuschauer nicht sehen, wenn du am Münchner Flughafen da mal versuchst, deine Lampe anzuschalten. Also herrlich, herrlich, sieht gut aus.
Nein, er weist gerade die großen Dinge ein, die 747 dieser Welt werden von Kerry eingepackt. was man gefühlt auch schon wieder vergessen hat, weil es schon ein paar Tage her ist, aber Champions-League-Auslosung. Also Bayern in einer speziellen Gruppe ist es ja nicht, aber spezielle Vorrundenspiele, also schon auch auf hohem Niveau. Chelsea, PSG, Arsenal und dann wird es ein kleines bisschen kleiner von den Namen her. Eindhoven, Sporting, Brügge, Union, Saint-Gilloise und Paphos FC aus Zypern. Da bin ich gespannt. Vielleicht kurz noch, es geht dann eben auch direkt bald los mit der Champions League, also jetzt das Spiel gegen den HSV und dann schon Chelsea zu Hause am 17., also genau in 2 Wochen. Seht ihr sie erstmal gewappnet für die ersten Champions League-Spiele und so die weiteren Bundesligaspiele?
Ich hätte mir erstmal in der Auslosung Napoli gewünscht, hatten wir auch letzte Woche besprochen. Stimmt. Das wäre so mein Wunschlos gewesen, auswärts gegen eine geile Truppe in einem geilen uralten Stadion, aber ich kann mit den Paarungen auch leben. Gerade Arsenal, Chelsea, PSG, das wären absolute Topspiele. Da wird dann auch jeder sehen können, wie weit sind die Bayern. Gerade diese internationale Luft, dieses internationale, dieser Anreiz auch, dann wirklich wieder Champions League zu sehen, da freue ich mich extrem drauf. Ist auch nicht zu vergleichen mit der Club-WM letztlich. Und dann auch Eindhoven auswärts, erst im Januar. Rotterdam, erinnern wir uns alle, Torben war damals da. Das kann auch mal gegen so eine Mannschaft in die Hose gehen. Also die Bayern sind da auf jeden Fall gewarnt. Generell glaube ich, wenn du auf alle Spiele schaust, auch Eintracht Frankfurt direkt mal gegen Galatasaray, das wird auch ziemlich geil. Die Eintracht übrigens, die würde ich sogar mittlerweile, nachdem ich 2 Spiele auch gesehen habe in der Liga, als ersten Bayern-Verfolger sehen, fast schon in dieser Saison. Also die machen es richtig gut. Aber ja, du hast nach den Bayern gefragt. Ich sehe sie auf jeden Fall gewappnet. Das darf sie jetzt halt keiner verletzen. Das ist jetzt die berühmte Länderspielpause. Und sind wir mal gespannt, ob dann wirklich auch alle wieder fit zurückkehren. Einer, Torben, das würde mich mal interessieren, den hast du ja auch beobachtet, jetzt Alex Pavlovic trainiert aktuell an der Säbener Straße. Das wurmt den Jungen schon, dass er jetzt nicht bei der Nationalmannschaft dabei ist.
Wurmt ihn extrem. Dementsprechend ist er motiviert, auch was das Training angeht. Jetzt auch die beiden Tage, was ich gesehen habe, da immer bei 100%, gibt Gas und wird natürlich jetzt diese Pause auch nutzen, um sich da wieder komplett in die Verfassung zu bringen, dass er da auch wieder eine ernsthafte Alternative sein kann. Finde es schade für den Jungen, so viel Potenzial und dann mit seinen ganzen Verletzungen, Mandelentzündungen, Pfeifer gehabt, Schulter, all das, was da auf ihn eingeprasselt ist. Deswegen ja, diese Zeit sinnvoll nutzen und dann wird er auch sein Potenzial zeigen können, das sicherlich auch schon bald in den Champions League spielen. Ob die Bayern das direkt schaffen, sich dazu qualifizieren oder ob sie nochmal die Extraschleife drehen müssen, bin ich mal sehr gespannt. Leg mich mal fest, dass sie die Extraschleife nochmal drehen.
Spannend. Du hast 5 Spiele aus meiner Sicht, die du ja eigentlich schon gewinnen musst, wenn man ganz ehrlich ist. Eben Eindhoven, Sporting, Brügge, Union Saint-Gilloise und Paphos, einfach ein paar Kategorien unter den Bayern, aber dann wird es gegen Chelsea richtig schwer, gegen PSG, vorheriger Sieger eh und auch Arsenal, immerhin Vizemeister in der Premier League und zusätzlich noch richtig gut eingekauft mit Zubimendi und Co. Also das ist dann schon, sind dann schon direkt 3 Gradmesser und wie Kerry gesagt hat, auch direkt ein Maßstab dafür, was geht diese Saison oder was geht zumindest zu früh in diese Saison schon.
Ansonsten, Max Eberl wirft nicht hin. Genau. Also der macht jetzt auch mal ein bisschen Urlaub, hat ja auch viel gearbeitet zuletzt und wird weiter Sportvorstand des FC Bayern bleiben. Das ist zumindest sein Plan. Aktuell keine Rücktrittsgedanken und alles andere besprechen wir wahrscheinlich nochmal an anderer Stelle. Wir wollen eh nochmal über den Campus sprechen, da tut sich jetzt dann natürlich auch ein bisschen was. Youth League wird auch bald wieder losgehen. Da können wir demnächst ja auch mal wieder eine kleine Schleife drehen.
Ja, sehr gerne. Dann würde ich sagen, sage ich euch danke, sag danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Wie immer gilt, wenn ihr Feedback habt, wenn euch was stört, wenn ihr irgendwas mehr oder weniger wollt, sagt Bescheid. Wir versuchen darauf einzugehen, darauf zu achten, bei den Dingen, die wir dann auch sinnvoll finden, lustigerweise, logischerweise. Und in dem Sinne nochmal danke. Und bis nächste Woche.
Bye. Bis dann. Macht es gut.
Wir sind 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.